Ich merk's. Ich komme immer wieder dran und dann kommt jemand anderer, der predigt und dann komme ich wieder. Und ich komme immer wieder mit Jerusalem. Wir haben am Anfang so das Bild gesehen von Jerusalem. Vielleicht dürfen wir das nochmal sehen. Ursi, du hast sicher einen Haufen Bilder von Jerusalem dabei. Vielleicht eins, wo wir die Mauern sehen von Jerusalem. Hast du das dabei? Das wäre wunderbar. Jerusalem. Wer kennt die Stadt? Wer hat schon mal von dieser Stadt gehört? Wer ist schon zu Jerusalem gsi? Hey, viele, hä? Die goldigen Mauern von Jerusalem. Die sind in einem besonderen Licht, sind die wie, leuchten die wie Gold. Die Mauern, gell? Es sind besondere Mauern. Und genau über diese Mauern möchte ich heute reden. Ein ganzes Buch handelt nämlich vom Wiederaufbau von der Mauern von Jerusalem. Der Nehemia. Der Nehemia ist auch wieder, wie der Esra und wie die anderen, ist er in Babylon, im König. Er ist Mundschenk. Mundschenk. Also eine wichtige Aufgabe, eine gefährliche Aufgabe. Aber ein Mundschenk, was macht er den ganzen Tag? Was ist seine Aufgabe? Degustieren. Warum degustieren? Ob es fein genug ist für den König? Genau. Weil wenn es vergiftet ist, wer trifft es dann? Der Nehemia. Ich weiß nicht, wie viel dass er sich das bewusst ist, aber ich denke schon. Und der Nehemia, der kommt Besuch über von Leuten, die zurückkommen von Jerusalem. Und er fragt, ja, wie ist es in Jerusalem? Wie sieht es dort aus? Ja, es ist nicht so toll, Jerusalem. Es ist nicht so wunderbar. Es hat auch keine Mauern, gell? Und alles, was man aufbaut, das wird wieder verheert, kaputt gemacht. Es ist traurig, Jerusalem. Und der Nehemia, der wird richtig bestürzt innerlich. Weil Jerusalem, die geliebte Stadt, ohne Schutz da ist. Und er geht zum König. Er ist immer fröhlich beim König, aber plötzlich ist er einfach nicht so fröhlich. Und das könnte ihn eigentlich das Leben kosten. Nicht fröhlich sein vor dem König. Weil wenn man es darf, beim König sein, dann hat man fröhlich zu sein, oder? Aber der König fragt ihn und sagt, du, was ist los mit dir? Bist du traurig? Bist du krank? Und er sagt, nein, du bist nicht krank. Du hast ein schweres Herz. Das sieht der König. Und dann sagt er, dann nehme ich ja betet zu Gott und sagt, Herr, hilf! Und dann sagt er, weisst, wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, wo meine Vorväter begraben sind, am Boden ist und die Mauern zerstört sind. Was wünschst du von mir? Fragt ihn dann der König. Und er sagt, schick mich nach Jerusalem. Lass mich die Mauern wieder aufbauen. Gib mir einen Brief mit, der sagt, dass ich dort herreisen durfreise, dass ich auch Baumaterial holen darf, dass ich gehe. Und das kommt darüber. Kommt uns bekannt vor, gell? Das war beim Esra schon so gewesen. Das war noch vorher so gewesen, bei den Ersten, die ausgezogen sind. Der König, mit dem Segen vom König geht er. Und er baut die Mauern wieder auf. Mit den Leuten von Jerusalem. Und sie bauen immer an allen Abschnitten von diesen Mauern bauen. So sie müssen auch wachsam sein, weil die Leute rundherum haben gar keine Freude, wenn die Mauern wieder aufgebaut werden. Und wir kennen vielleicht die Geschichte, wo die bauen an der Mauer, die haben das Schwert umgebunden. Und die Träger, die tragen mit der einen Hand tragen das Material und mit der anderen haben sie den Speer in der Hand. Und dann gibt es Wächter, die aufpassen. Und so bauen sie die Stadt auf. So, das sind jetzt 13 Kapitel gewesen von Nehemia. Eine Stadt ohne Mauern. Heute haben unsere Städte, wenn sie noch Mauern haben, dann ist das höchstens etwas Nostalgisches, wo man anschauen kann, wo so eine Sehenswürdigkeit ist. Aber eine Stadt ohne Mauern zu selber Zeit, was war das? Nichts. Lächerlich. Eine Stadt ohne Mauern, die hat nichts zu wollen gehabt. Eine Stadt ohne Mauern, die ist schutzlos dagelegen. Jede Schar von Räubern oder fremden Kriegern hat einfach so können durch die Stadt durchziehen, durchreiten oder so, abmetzeln, was sie mögen, sich das holen, was sie wollen, brandschatzen, plündern, wie sie wollen. Oder? Und das Einzige, was sie können aufhalten, sind die Leute selber gewesen. Wenn die Leute müssen sich wehren gegen die Finde, die gekommen sind. Sie haben keinen Schutz gehabt. Und der Nehemia sagt im Kapitel 2, Vers 17, sagt er zu den Obersten von den Juden in Jerusalem: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Damit wir nicht länger geschmäht werden können. Schmähen, was bedeutet das? Kennt ihr das Wort? Wisst ihr noch, was das bedeutet? Verachten, verspotten, abmachen, auslachen, klein machen. Wie kommt sich jemand vor, der verschmäht wird? Als der letzte Mensch. Ein Nichts. Ein Nichts. Was kann man schon dagegen tun? Was kann man dagegen tun? Nicht viel. Man kann sagen, ja, die sollen nur schwätzen. Aber es trifft tief. Wer kennt das nicht, geschmäht zu werden, ausgelacht zu werden? Zumindest in der Schule, oder? Haben wir das erlebt als Kind, oder? Da haben sie auf uns gezeigt. Gelacht. Entweder hast du die Haare schneiden oder so. Oder? Und die kleiner gewesen sind, wie die anderen, sind ausgelacht worden, weil sie zu klein sind. Und die gross sind, die sind ausgelacht worden, weil sie zu gross sind. Oder? Die rote Haare hatten, sind sowieso ausgelacht worden. Gut, ich hatte keine rote Haare gehabt. Ich bin immer zu gross gewesen. Bei denen, die sich Geschlechtsteile früh entwickelt haben, die sind ausgelacht worden wegen dem. Und die spät dran sind, die sind ausgelacht worden wegen dem. Die ein bisschen einen komischen Dialekt hatten, die sind wegen dem ausgelacht worden. Ich habe gehört von jemandem, der mir erzählt hat, sie ist von einem Dorf ins andere gezügelt. Nachbardorf. Aber es hat ein paar Wörter gegeben, die man anders gesagt hat. Andere Wörter. Und sie ist ausgelacht worden, weil sie die falschen Wörter gebraucht hat. Ich bin ausgelacht worden in der Schweiz. Ja, weil ich Kind von Heilsarmee-Offizier bin, weil ich Ausländer bin. Und in Norwegen haben sie mich gezeichnet. Wisst ihr, wie sie mich gezeichnet haben, in Norwegen? Also ich glaube auch schon mal erzählt. Die haben so einen grossen Kreis gezeichnet und viele kleine Kreisli drin. Was ist das? Ein Schweizer Käse. Ja. Haha. Ja, ich könnte gut lachen hier. He? Jetzt werde ich da noch geschmäht. Nein. Aber versteht ihr, das tut weh. Das tut weh. Und das verletzt. Gell? Und wir haben das alle erlebt. Vielleicht sind wir jetzt erwachsen worden. Wir sind stark geworden. Lebenserfahrung. Und doch gibt es manchmal immer wieder so Sachen, wo wir uns klein vorkommen. Eine Stadt ohne Mauern kann nicht wachsen. Oder? Eine Stadt ohne Mauern kann nicht gedeihen. Eine Stadt ohne Mauern kann nicht gross werden. Oder? Auf jeden Fall zu selber Zeit nicht. In Jerusalem ist etwas ganz Komisches passiert eigentlich. Zuerst ist der Tempel aufgebaut worden. Ein Prunkbau. Ein wunderschönes Haus ist gebaut worden für Gott. Ja, aber normalerweise würden wir zuerst Mauern bauen und dann den Prunkbau, oder? Nicht? Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist der Tempel, der ist irgendwie unversehrt geblieben, trotzdem, dass er keine Mauern gehabt. Aber Gott hat nicht gesagt, sie sollen Mauern aufbauen, er hat gesagt, sie sollen den Tempel bauen, zuerst. Das war eigentlich ein Gehorsamsschritt gewesen. Gott kommt zuerst. Gott kommt vor allem. Und der Tempel ist das Zeichen von der Gegenwart Gottes. Von der Gegenwart, dass er da gegenwärtig ist. Und ohne die Gegenwart Gottes ist die stärkste Mauer für nichts. Sprich, Jericho. Oder? Jericho, die haben gelacht über die Juden, oder? Die Jerichonesen. Die haben gelacht über die Juden. Aber die Juden sind gekommen im Namen von Gott. Und Gott war wo? Beim Volk Israel. Und die Mauern von Jericho sind nichts wert gewesen. Ohne Gottes Gegenwart ist auch die stärkste Mauer nutzlos. Und erst nachher kommt der Auftrag über, der Nehemia kommt der Auftrag über, die Mauer wieder aufzubauen. Wenn wir klein gemacht worden sind, demütigt worden sind, zur Schnecke gemacht, oder? Sind worden. Dann will Gott das nicht. Gott ist ein Gott von der Liebe. Gott ist ein Gott von der Liebe, der möchte, dass wir stark werden. Was ist eine Stadt mit einer Mauer? Eine Stadt mit einer Mauer hat Würde. Würde. Und Gott möchte, Gott will deine Würde und meine Würde wiederherstellen. Er will nicht, dass wir geschmäht werden. Er will nicht, dass wir ausgelacht werden, dass wir klein gemacht werden, sondern er will, dass wir aufrecht stehen. Dass wir den Menschen um uns herum von Auge zu Auge, auf Augenhöhe begegnen können. Dass wir ihnen können so begegnen, wie wir sind. Ich habe auch schon darüber predigt, was wir sind. Was sind wir denn? Was sind wir? Wer sind wir? Königskinder. Was sind Königskinder? Geschöpf Gottes. Und Königskinder, denen sagt man auch noch Prinzen und Prinzessinnen. Und was haben Prinzen und Prinzessinnen so an? Oder? Schöne Gewänder und eine Krone. Und wenn wir, wie läuft man, wenn man eine Krone auf dem Kopf hat? Gerade. Wir haben gestern mit Melissa und Philipp haben wir geübt, wie man vornehm ist. Wie man das Messer und die Gabel hebt. Und wie man das dann ins Maul hineinschoppt. Und nicht so, oder? Also ich zwinge sie nicht zum Vornehmessen. Aber es war so ein Spiel und es ist lustig und die Kinder haben das gern. Sie sind gern vornehm. Wir sind gern öpper. Oder? Wir sind gern Prinzen und Prinzessinnen. Oder? Sind wir's? Wir sind's. Wer Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat und ein Gottes Kind ist worden, der ist ein Prinz und eine Prinzessin oder eine Prinzessin vom allerhöchsten König von allen Königen. Und da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Nichts. Wir sind. Und Gott will. Gott will, dass wir das wissen. Gott will, dass wir so aufrecht unterwegs sind. Gott will unsere Würde wiederherstellen. Er will das, was kaputt gemacht ist worden, will er wiederherstellen. Was ist denn, wer, was ist unser Schutz, was ist die Mauer? Die Mauer, was ist das? Was ist das, die Mauer? Das ist eine gute Frage, oder? Du nicht zu fest in die Notizen schauen, es kommt sowieso immer anders. Gott ist meine Mauer. Und sonst gar rein nichts. Gott ist meine Mauer. Ich lese noch etwas vor. Psalm 144. Man kennt den auswendig. Ich auch nicht. Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg, meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Erretter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft. Psalm 91, den kennt ihr, he? Noch eher. Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Wer ist unsere Mauer? Wer? Es ist Gott, der Herr. Er ist die Mauer. Der Begriff sich bergen. Sich bergen. Und Burg kommt von Bergen. Und Mauer ist der Inbegriff von Burg. Oder? Wie viel Mal kommt der Begriff sich bergen im Alten Testament vor? Einmal? Zweimal haben wir es gelesen? Fünfmal? Zehnmal? 20-mal? 50-mal? 152-mal. 152-mal. Ich berge mich bei dir. Also seine Gegenwart im Tempel, seine Gegenwart in der Stadt ist das Wichtigste. Und dann haben wir gehört vom Eckstein. Jesus ist der Eckstein von dieser Mauer. Von der Mauer vom Tempel, aber auch von der Mauer, die um uns ist. Und er will, dass wir auf ihn bauen. Alle Bereiche von der Mauer sind gleichzeitig gebaut worden. Jetzt hier in Jerusalem. Alle Bereiche sind gebaut worden. Und man kann das ganz gut lesen, steht über, ich glaube, zwei Kapitel, steht, wer wo gebaut hat. Und wer welches Tor gebaut hat und wer welchen Abschnitt von der Mauer gebaut hat mit seinen Leuten. Das ist ganz interessant. Da kann man die ganze Stadt rekonstruieren fast. Und ich habe mir überlegt, was sind die Abschnitte von dieser Mauer? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, das ist nicht unbedingt jetzt... Das ist nicht unbedingt jetzt die absolute Wahrheit. Aber ich habe gesehen, das könnte sein, dass es die Bereiche sind von unserem Leben. Unsere Lebensbereiche. Das, was unser Leben ausmacht. Und die Richtschnur, um die Mauer gerade aufzuziehen, damit sie auch verhebt, ist das Wort Gottes. Und ich habe euch ein paar von diesen Lebensbereichen aufgeschrieben, die wo mir in den Sinn gekommen sind. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber ich habe euch die mal so ein bisschen aufgeschrieben. Das Glaubensleben. Ich habe das als erstes genommen. Das Glaubensleben, unsere Beziehung zu Gott, unser Leben, wie wir es einteilen. Das Gebet. Gottes Wort. Gott dienen. Den Menschen dienen. Im Namen von Gott. So ist das Glaubensleben. Auch dort sind wir manchmal geschmäht. Oder? Auch dort haben wir manchmal versagt. Oder? Auch dort haben wir manchmal denkt, wir wetten doch, ja, ich will jeden Tag in die Bibel lesen. Ich will jeden Tag beten. Ich will in allen Situationen zuerst Gott fragen. Und dann haben wir versagt. Warum? Sehr oft, weil wir es mit unseren eigenen Kräften haben versucht. Aber ich glaube, dass wir gerade in unserem Glaubensleben, auch da sind wir so angewiesen auf ihn, auf seine Gegenwart, auf seine Hilfe. Ich will nicht über die einzelnen Bereiche jetzt eine Predigt machen, sonst wären wir morgen noch da. Aber einfach das Glaubensleben ist so ein Bereich. Oder unsere Identität. Das ist das, was ich vorher euch gesagt habe. Wer sind wir? Da sind wir auch geschmäht worden. Das haben wir gesehen. Von klein auf sind wir geschmäht worden. Sind wir klein gemacht worden. Aber unsere Identität, die finden wir im Wort Gottes. Die finden wir da innen. Ist das Wort da wahr? Ist es die Wahrheit? Und wenn das Wort Wahrheit ist, dann ist auch wahr, was da drüber steht, über mich. Wer bin ich? Salz von der Erde. Ein Licht. Ein Prinz, eine Prinzessin. Das ist die Wahrheit vom Wort Gottes. Und das ist die Mauer. Da kann jeder sagen, du bist ein Würstchen. Da können wir sagen, du eigentlich, kannst du mir sagen, wo das steht? Psalm wie viel? Psalm 139, du bist ein Würstlein. Steht es dort? Nein. Du bist ein Wurm, oder so. Aber du bist ein Würstlein, steht garantiert niemand im Wort Gottes. Und wenn wir als klein bezeichnet werden, dann werden wir immer als klein bezeichnet Gott gegenüber. Gott, dem Furchtbaren, Allmächtigen, Grossen, Unendlichen Gott, wo alle Sterne in seiner Handspanne haben. Also wir können es uns gar nicht vorstellen. Aber er sagt so viel über uns, wer wir sind. Nehmen wir das uns zu Gemüt. Oder unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen. Da könnten wir wieder fragen, da sind wir vielleicht, die einen sind vielleicht beziehungsunfähig. Die anderen haben Mühe mit Nähe. Die anderen haben Mühe mit Distanz. Die Dritten hätten so gerne Beziehungen, die sie mehr pflegen würden. Und dann gibt es die Beziehungen, die wir haben, die zu Leuten, die wir vielleicht nicht haben sollten. Leute, die uns nicht gut tun. Aber wenn wir unsere Beziehungen prägen lassen vom Wort Gottes, prägen lassen, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, das ist wieder so ein Bereich. Oder unsere Familie, unser Ehepartner. Gut, wir haben es immer gut mit unserem Ehepartner, das ist klar. Gell, da haben wir nie Probleme. Zum Glück. Also diesen Bereich können wir mal ausklammern. Oder nicht? Wieso schaut mich so an? Nein, auch da, es steht so viel im Wort Gottes über Ehebeziehung und wie wir sie leben sollen. Dass sich die Frau einem Mann unterordnen soll. Halleluja. Das ist so gut zu wissen. Als Mann. Und ihr Frauen, was steht? Was steht über die Männer? Die armen Säcke. Entschuldigung. Die Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Super, merci, danke. Welcher Frau fällt es denn schwer, einem Mann sich unterzuordnen, wenn der sie so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat? Wenn das spielt, dann funktioniert Ehebeziehung. Ich mache jetzt auch kein Eheseminar. Ihr merkt, wir könnten tagelang darüber reden, über die verschiedenen Sachen. Oder wenn es um Familie geht, auch wie gehen wir mit unseren Kindern um, mit unseren Eltern, mit den Schwiegereltern und so weiter. Auch da, das sind Bereiche, wo wir manchmal auch angreifbar sind. Oder? Unsere Gesundheit, unser Leib ist ein Tempel vom Heiligen Geist, das wissen wir. Wie gehen wir mit ihm um? Unser Leib ist ein Geschenk von Gott. Und wie manchmal haben wir vielleicht irgendetwas gehabt an unserem Leib, das uns nicht gepasst hat, oder? Ich hatte vor allem Mühe gehabt mit meinen Haaren. Ich habe mich genervt an meinen Haaren, Stecken gerade, nicht in eine Form zu bringen. Ich habe wenigstens noch, Edge, also der Hansel ist ärmer dran. Also ich leide mit dir. Ist gut. Das ist recht. Und vielleicht habe ich auch ein Stück von meinem Körper abgelehnt. Und indem, dass ich mein Leib ablehne, wer lehne ich denn ab? Der Schöpfer. Ich lehne den ab, der mich gemacht hat. Im 1. Mose steht, dass Gott alle Tiere und alles gemacht hat und jetzt angeschaut und hat gesagt, es ist gut. Und als er den Menschen gemacht hat, dann hat er es angeschaut und gesagt, ah, okay, einigermaßen. Nein. Und er hat gesagt, es ist sehr gut. Und wenn Gott etwas sehr gut findet, was sollen wir es schlecht finden? Da könnten wir jetzt auch wieder eine Predigt daraus machen. Und auch, wie gehe ich mit meinem Leib um? Wie pflege ich mein Leib? Und so weiter. Arbeit. Heute ist es so, dass ein Großteil der Bevölkerung die arbeitet fürs Wochenende. Oder? Sie arbeitet fürs Geld. Sie arbeitet dafür, dass sie Geld verdienen, damit sie können den Feierabend geniessen. Ist das gut? Hans-Uli, was meinst du? Ein anderer Vorschlag? Genau. Aber wenn wir arbeiten, damit wir den Strom zahlen, die Steuern zahlen, dann ist die Arbeit einfach nur Mittel zum Zweck. Aber wenn wir arbeiten, weil wir Freude haben am Arbeiten, weil die Arbeit uns einen Sinn auch gibt, weil die Arbeit uns auch etwas gibt, wenn wir das tun, was wir tun, so tun, wie wenn wir es für Jesus würden tun. Und wenn mir uns bewusst wird, dass wir das, was wir tun, tun wir, wenn wir es gut machen, ehren wir Gott. Hans-Uli, du hast einen ganz guten Job, oder? Du hast eine gute Arbeit. Du kannst direkt an der Natur kannst du arbeiten. Wenn jemand Buchhalter ist, aber wenn ich eine saubere Buchhaltung abliefere, dass der Arbeitgeber Freude hat, dann ehre ich Gott damit. Weil ich bin sein Geschöpf. Ich bin sein Botschafter. Ich mache jetzt auch nicht, über das jetzt nicht noch eine Predigt. Ein anderes Mal. Ist gut. Oder meine Freizeit. Wie gestalte ich meine Freizeit? Ehre ich Gott in meiner Freizeit? Mache ich das, was gut ist oder nicht? Wie gehe ich mit dem Internet um? Wie gehe ich im Ausgang um? Was mache ich in meiner Freizeit? Frisst sie meine Zeit, wo ich eigentlich anders sollte nutzen? Das sind einfach so Fragen. Sexualität, ein wichtiger Bereich von unserem Leben. Und das Wort Gottes sagt auch ganz viel darüber. Meine Finanzen, wie gehe ich mit meinem Geld um? Gebe ich jetzt den Zehnten netto oder brutto? Wie ist das genau? Brutto natürlich. Wir haben noch eine Einzahlung gescheitert hinein. Wem gehört ihr? Wem gehört ihr? Gott, habe ich Liesli ganz schüch gehört. Und wenn wir Gott gehören, wem gehört unser Geld? Gott. Also ihr könnt alles abliefern. Nein. Wisst ihr, die zehnte Regelung? Die Regelung vom Zehnten, das ist alttestamentlich. Aber ihr könnt froh sein, dass ihr nicht nach dem Alten Testament den Zehnten geben müsst. Weil es hat drei Zehnten gegeben. Und dann noch Tempelsteuer. Gut, zum Teil haben sich abgewechselt von Jahr zu Jahr, die verschiedenen Zehnten. Aber es war auf jeden Fall mehr als 10%. Nein. Wenn wir mit Gott leben, dann müssen wir unsere Finanzen auch vor ihm verantworten. Dann dürfen wir uns auch leiten lassen führen lassen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Wie viel darf ich für mich brauchen? Wie viel ist gut auszugeben für dieses und für das? Ich sage nur, er ist der beste Ratgeber auch in finanziellen Belangen. Ja. Wenn wir all die Bereiche, und vielleicht gibt es noch Bereiche, die noch in den Sinn kommen, wenn wir die nach der Richtschnur vom Wort Gottes aufbauen, dann wird unsere Stadt immer mehr den Schutz haben. Nicht, weil wir es bauen, sondern weil wir es so bauen, wie es der Herr für uns sieht. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt geht. Vielleicht bist du von all diesen Bereichen, die wir jetzt alle auf die Reihe bringen, vielleicht ein bisschen viel, ich weiss es nicht. Oder vielleicht sind alle Bereiche schon klar. Aber lass dir von Gott zeigen, was für dich dran ist. Wo, dass du sollst die Mauern wieder so bauen, damit der Feind nicht reinkommen kann. Dass er dich nicht klein machen kann. Dass er dich nicht angreifen kann. Er liebt dich und er ist dein Schutz. Und jetzt möchte ich euch noch Zachariah 8, Vers 3 bis 6 lesen. Zachariah ist auch ein Prophet gsi, der genau zur Zeit von Nehemiah gelebt hat. Und dort steht: So spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn, der Heerscharen, heiliger Berg. So spricht der Herr der Heerscharen. Noch werden Greise und Greisinnen auf den Plätzen von Jerusalem sitzen, jeder seinen Stab in seiner Hand wegen der Fülle der Tage. Also weil sie so alt sind. Und die Plätze der Stadt werden voll von Jungen und Mädchen sein, die auf ihren Plätzen spielen. So spricht der Herr der Heerscharen. Wenn das zu wunderbar ist in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, sollte es auch in meinen Augen zu wunderbar sein? Da zeigt Gott eine Stadt, wo die Leute, wo viele Leute so alt werden, dass sie müssen sich am Stock fortbewegen. Alte Leute und gleichzeitig viele Kinder, die auf der Straße spielen, auf den Plätzen spielen. Das ist ein Bild von einer blühenden, von einer geschützten Stadt, von einer gesegneten Stadt, wo die Menschen alt werden und wo es viele Kinder hat. Und wenn wir jetzt die Stadt Jerusalem anschauen, wenn der Nehemia die Mauer nicht gebaut hat, was wäre denn Jerusalem jetzt? Wahrscheinlich wäre sie gar nicht mehr da. Wahrscheinlich gäbe es sie gar nicht. Aber weil die Mauer gebaut sind, ist es eine prächtige Stadt mit wunderbaren Mauern geworden. Ich möchte zum Schluss euch ein Segen weitergeben. Wir haben schon den Psalm 144 den Anfang gelesen und ich möchte euch den Schluss lesen vom Psalm 144, wo es auch um den Schutz geht. Dass unsere Söhne seien gleich Pflanzen, die großgezogen werden in ihrer Jugend. unsere Töchter gleich Ecksäulen, geschnitzt nach der Bauart eines Palastes. Unsere Speicher seien gefüllt, sie mögen Nahrung spenden von jeglicher Art. Unser Kleinvieh mehre sich tausendfach, zehntausendfach auf unseren Triften. Unsere Rinder seien trächtig, ohne Riss und Fehlgeburt. Kein Klagegeschrei sei auf unseren Plätzen. Glücklich das Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Amen. Ich möchte, dass wir zum Schluss noch das Lied singen miteinander. Philipp.